Und du brauchst Jesus. Und dann aber so die Frage, weshalb eigentlich? Wozu, wofür? Wir leben in einer Umwelt, wenn wir Leute sagen, du brauchst Jesus, sagen die ja, warum? Warum eigentlich? Als Christ bin ich überzeugt davon, natürlich. Die nächste Frage dazu, braucht das jemand? Interessante Fragen am Sonntagmorgen, aber wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, Gottesdienst feiern, sagen wir, kommen in Gottes Nähe, sind in Jesu Namen zusammen, wozu braucht das jemand? Ich habe gedacht, Gottesdienst ist ja auch eine Gemeinschaftsaktion, 90 Sekunden Zeit, mal mit dem Nachbarn von und hinten einfach mal eine Antwort zu finden. Was würdet ihr sagen, warum braucht das jemand? Wozu braucht jemand Jesus? Braucht den? Ja. Einfach mal 90 Minuten mit zwei, 90 Minuten, wären mir lieber. Ja. Für andere Dinge haben wir viel Zeit. Also, 90 Sekunden. So schnell können 90 Sekunden um sein. Bibelstunde wäre jetzt könnten wir so ein bisschen uns das gegenseitig erzählen. Was mal anders, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Bin jemand, dem das mit dem Wasser und dem Boot sehr nahe liegt. Bis vor einiger Zeit, noch gar nicht so lange her, haben Menschen nicht nur auf Schiffen ihre Orientierung in den Sternen gesucht. Und jetzt meine ich nicht Horoskop oder sowas. Ne? Das ist, Gott hat die Sterne gemacht, um Orientierung zu geben in Raum und Zeit. Leute haben ihren Weg gefunden, weil sie gesagt haben, ja, genau an den Sternen messen wir das. Sagen könnten Jesus die Orientierung, wenn wir sagen können, ja, da gibt es so einzelne Sterne, dass Jesus meinem Leben Orientierung gibt. Da vorne ja, ist der Weg zu Gott. Was ist das für Orientierung? Woran kann ich mich denn bei Jesus orientieren? Ich bin gerade mittendrin in einer Predigtserie über die Ich-Bin-Worte. Ja, wenn man dann so sagt, ja, Jesus, der meinem Leben Orientierung gibt. Und dann die Frage, wie sieht denn die Orientierung aus? Wie sieht denn das aus, wenn wir dort sind, wo wir leben und arbeiten? Im Johannesevangelium sagt Jesus, ich bin. Und da sind eine ganze Reihe von diesen Ich-Bin-Worten, 7 an der Zahl, die mich immer wieder beeindruckt haben, weil sie so plastisch sind. Weil es genau das ist, was meinem Leben Orientierung, Inhalt und Wert gibt. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ja, dann reden wir nicht über Landwirtschaft, oder? Wenn wir über die Tür reden, dann reden wir nicht über Handwerker. Das sind Worte, das sind Dinge, die Jesus uns anbietet, zu sagen, genau das brauchst du eigentlich. Weg, Wahrheit und Leben. Du brauchst etwas, was dir die Möglichkeit gibt, nach vorn zu sehen, was Leben hineinbringt. Du brauchst Auferstehung. Ostern ist noch gar nicht so lange her. Ich fand es dieses Jahr für uns, wir hatten in 2, 3 Bibelgruppen bei uns darüber geredet und sagen, Auferstehung ist doch mehr, als dass wir sagen, es ist zum einen eine historische Tatsache, unweigerlich, ohne dem wäre alles Unsinn. Und es ist auch mehr, als zu sagen, ich werde einmal auferstehen. Paulus sagt, Jesus verbindet sich mit uns, ne, gestorben in altes Leben und hinein auferstanden in neues Leben. Zu sagen, mit der Auferstehung beginnt bei mir etwas Neues und darf immer wieder etwas Neues beginnen. Ich mag mit euch heute einen Bibeltext lesen, der auf die Frage eine Antwort gibt. Was ist eigentlich, wenn Jesus weg ist? Das eine sind die Ich-Bin-Worte, zu sagen, jawohl, irgendwann habe ich damit auch angefangen. Weiß nicht, wie euer Start im Glauben ausgesehen hat, wann und zu welcher Gelegenheit, wo ihr gesagt habt, und ich will Jesus vertrauen, ich will mit ihm leben. Und dann kommen Punkte im Leben, wo du denkst, ey, Jesus ist nicht da. Und dann? Was ist dann? Wenn alles anders aussieht, wenn irgendwo auch sowas wie ein großes geistliches Loch in einem ist. Je frömmer die Umgebung, desto mehr sind wir geneigt, dem auch zu sagen, ja, das geht ja nur mir so, oder? Da haben wir doch auch eine gewisse Scheu zu sagen, ja, im Moment ist das alles irgendwo weg. Ich will ja, aber irgendwie ist das, wie wenn Jesus weg ist. Gerade noch Höhepunkte erlebt. Viele Leute kennen das, nach Freizeiten, nach Tagungen, bei Blankenburg oder was auch immer. Dort, wo man sich aufgebaut gefühlt hat, in der Nähe Gottes zu sein, man kommt nach Hause und auf einmal ist alles weg. Alles anders. Und dann? Was ist dann, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, der gute Hirte, das Brot des Lebens, das Licht der Welt, wenn es gerade nicht da ist? Das sind dann die Punkte, an denen wir eigentlich zusammenkommen müssten. Nicht um uns schlaue Sprüche gegeneinander zu sagen, sondern miteinander zu leiden, miteinander zu ringen, zu sagen, wie kommen wir denn neu in die Gegenwart Gottes? Wie geht denn das? Dazu ein Bibeltext, wer gern mitlesen will, Johannes 6, ab Vers 22. Du drückst dann weiter, wenn ich lese, ne? Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten unter der Danksagung des Herrn. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihm, das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ein Bibeltext, der an manchen Stellen fast philosophisch ist. Das ist das ganz Merkwürdige am Johannesevangelium. Jesus redet über Brot und meint eine ganz andere Schicht im Leben des Menschen. Es geht hier nicht um den Gang zum Bäcker. Jesus spricht andere Dinge an, nämlich die Dinge, die wichtig sind. Ich habe vor kurzem ein Buch zum wiederholten Mal gelesen, Ordne dein Leben, weiß nicht, wer es kennt, ob ihr es habt, von Gordon MacDonald. Und er schreibt an einer Stelle von einem Offizier, der im Vietnamkrieg in Kriegsgefangenschaft kam und dann in der Kriegsgefangenschaft den Eindruck hatte zu sagen, dass er traurig darüber war, dass er in seinem Leben bisher nicht einmal in der Woche 1 bis 2 Stunden über die wichtigen Dinge des Lebens nachgedacht hat. einmal in der Woche, 1 bis 2 Stunden, über die wichtigen Dinge des Lebens nachdenken. Und Gordon MacDonald meint damit den Gottesdienst. Und genau das ist es doch. Zu sagen, wenn wir hier zusammenkommen, wir kommen in die Nähe Gottes. Wir kommen in Gemeinschaft miteinander. Ja, um was zu tun, nicht um uns zu sehen, nicht um uns zu zeigen. Sondern zu sagen, Jesus, wir brauchen Antworten auf die wichtigen Fragen unseres Lebens. Und es ist spannend zu sagen, was sind die wichtigen Dinge? Was sind die wichtigen Fragen? Ich habe mal ein paar Auswahl. Jesus sagt das, wen oder was suchst du und wozu? Ich weiß ja nicht, wie eure letzte Woche war. Und was euch nächste Woche erwartet. Aber was suchst du dafür? Und wozu suchst du das? Eine andere Frage zu sagen, woher weiß ich, dass das die richtige Möglichkeit ist, die Sache mit Jesus? Gibt es so viele Möglichkeiten? Gibt so viele Leute um uns herum, die scheinen ihr Leben gut in den Griff zu kriegen, ohne Jesus? Und woher weiß ich, dass es die richtige Möglichkeit ist? Und dann die Frage, was ist dran? Was ist dran nächste Woche? Jenseits aller Termine, aller Aufgaben, was jeder von uns so hat. Ich möchte gerne in den Bibeltext hineinkommen mit euch. Wen oder was suchst du und wozu? Um den Zusammenhang zu bekommen, weiß nicht, ob euch das so ist. Manches in dem Bibeltext zeigt uns das. Ein Tag vorher hat Jesus ein unheimlich großes Wunder getan. Jesus hat 5000 Menschen satt gemacht. Brotvermehrung. Wow. Einer, der die Notlagen der Menschen sieht und löst. Interessant ist, dass Jesus sich zurückzieht, als er merkt, jetzt wollen die ihn doch zum politischen Führer machen. Das ist ganz spannend zu sagen. Jesus hat wenig mit Politik zu tun. Er sagt, nee, darum geht's nicht. Und dann fangen sie an, Jesus zu suchen. Als sah das Volk nicht, dass Jesus nicht da war, seine Jünger auch nicht, stiegen sie in das Boot und fuhren nach Kapernaum. Und dann sagt Jesus, sag mal, warum suchst du? Warum suchst du eigentlich? Was ist das, was die Leute so anziehend an Jesus fanden? Versuch's mal mit einem deutlich zu machen. Jesus sagt ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das ist ein absolut spannender Satz, der genau dort hineintrifft. Warum meinen wir denn, dass Menschen Jesus brauchen? Weil er ihre Probleme löst? Das ist schwierig. Weiß nicht, ich bin jetzt bald 55. In meiner Jugendzeit gab es so aus dem Westen so Aufkleber, heute sagt man Sticker. Ja, und da gab es auch einen, Jesus löst alle Probleme. War so rund, rot drumherum. Und es stimmt nicht. Also ich habe das nicht erlebt, dass Jesus alle Probleme löst. Aber genau das ist das, was die Leute bewegt haben. Da ist einer, der erfüllt mir alle meine Wünsche. Der löst alle meine Probleme. Und Jesus sagt, genau das ist euer Problem. Ihr habt eine Konsumhaltung. Ihr wollt die ganzen frommen Sachen alles in euch hineinstopfen. Eigentlich dreht ihr euch dabei nur um euch selber. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Glauben zu sein. Es geht immer um mich. Ich und der Herr Jesus. Und der wird es schon machen. Und dann kommt man aber an seine Grenzen. Weil irgendwann sagst du, beten, dann muss ich noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen. Und irgendwo scheint nichts zu gehen. Es geht darum, dass Jesus mich bestätigt, mir mein Leben füllt, mir mein Leben ermöglicht. Und ihr sagt, nee, darum geht es nicht, dass ihr satt geworden seid, dass euch alle Probleme lösen. Ihr sagt, ne, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Das ist das Spannende, dass Jesus sagt, weißt du, es gibt ein Zeichen. Was ist das Spannende für mich, wenn das Neue Testament von Zeichen redet, dann redet es eigentlich von Wegweisern. Zeichen sind Hinweise. Es gibt so diese ungesunde Sucht nach Wundern. Finde ich, ist manchmal ungesund. Dass Jesus alles plötzlich löst. Und dann erlebe ich zum anderen Menschen, in deren Leben haben sich nicht alle Probleme gelöst. Ich habe in den letzten Jahren viel mit Leuten geredet, dann auch so zwischen 75 bis 90. Und die Leben waren nicht einfach. Ja, natürlich konnten die auch von Gebetserhörungen reden. Aber vielfach musste sie auch sagen, nee, das ist nicht so geworden. Das sind Krankheiten geblieben. Da musste ich mich von Menschen verabschieden, von Träumen, von Plänen. Und Jesus hat das nicht so gebracht. Aber interessant war es, dass diese Leute ganz anders gelagert waren. Die waren trotzdem, ja, darf man sagen, fröhlich. Die hatten etwas an Dankbarkeit in ihrem Leben, eine Dankbarkeit für mehr als für erfüllte Wünsche. Christsein ist keine Konsumhaltung. Jesus sagt, weißt du, es gibt Hinweiszeichen, das heißt Wegweiser. Als heute Morgen losgefahren bin von Leipzig, da war an Dorf Chemnitz noch nicht viel zu sehen. Irgendwann kommen dann so nach Brünnlus die ersten Wegweiser Dorf Chemnitz, ne, dann nach rechts. Ich bin ja auch nicht stehen geblieben dort an der Kreuzung und bin um das Schild rumgetanzt und gesagt, oh wow, erster Wegweiser nach Dorf Chemnitz. Ja. Nee, Wegweiser ist ja ganz klar, das zeigt nur diesen einen Hinweis. Dort geht's hin zum Ziel. Jesus redet, wenn er vom Ziel redet, vom ewigen Leben. Er redet von sich als dem, wo es hingeht, nicht von dem Wunder. Er sagt, nicht das viele Brot ist das, was ich euch gebe. Ich will euch viel mehr geben. Ich will euch Erfüllung für euer Leben geben. Etwas Tiefes, was die Leere in einem Menschen füllt. Das ist doch, was Menschen versuchen zu finden. Wir erleben uns um uns herum Menschen, die haben eigentlich alles. Und es ist so schwer, denen zu sagen, du brauchst Jesus. Oder vielleicht scheint es nur so, weil trotzdem, obwohl Menschen alles haben, tief in ihnen eine Leere bleibt, die sie sagen, und die kann ich nicht stopfen. Mit aller Ablenkung, mit allem Reichtum, mit aller Gesundheit, es bleibt etwas in mir, das ist unerfüllt. Das sagt Jesus denen. Sagt er, ne? Ihr wolltet jetzt mehr Brot, ihr wolltet den haben, der eure Nöte löst, aber die wichtigste Not in eurem Leben, die seht ihr überhaupt nicht, dass ihr leer bleibt. Dass es nicht gibt, was euch ausfüllt. In Prediger steht es mal, und hast die Sehnsucht in ihr Herz nach Ewigkeit gelegt. Ewigkeit meint nicht einfach den Himmel. Das ist das Interessante. Man merkt es so bei Bibelgesprächen, je nach Kreis, wenn man auf ewiges Leben kommt und sagt, ja, was ist jetzt ewiges Leben? Und dann sind wir ganz schnell beim Himmel. Das ist nicht falsch. Ja? Also im Sinne von Deutschunterricht, das ist nicht falsch. Es ist aber nicht richtig. Weil ewiges Leben meint etwas, was mein Leben eine Qualität, einen Wert gibt. Meint, dass der Himmel mein Herz erfüllt. Nicht, dass ich dorthin komme, sondern dass der Himmel in mein Leben hineinkommt. Mir ist es mal aufgefallen, wenn Paulus davon redet, regiert euch der Geist. Ja, wir kennen die Verse von den Früchten des Geistes. Und je nachdem, entweder im Frühjahr oder bei Erntedankfest, reden wir dann darüber, was im Leben eines Christen sein müsste. Und dann sagen wir, ihr müsstet viel fröhlicher sein und ihr müsstet dankbarer sein. Und nee, Jesus sagt, das will ich, wenn ihr euch von mir regieren lasst durch meinen Geist. Wenn ihr euch führen und leiten lasst. Wenn ihr mir so vertraut, dass ihr mir gehorsam seid. Dann wird etwas ins Leben hineinkommen, was euch ausfüllt und was Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit in eurem Leben macht. Das Brot ist nur der Hinweis. Das Wunder war nur der Wegweiser zu sagen, dort geht es zur wirklichen Erfüllung. Dort bekommst du das, was deinem Leben Kraft gibt. Wir alle leben, jeder in seinem Zusammenhang. Und das ist, finde ich, absolut interessant, egal mit wem man redet. Jeder hat irgendwo das Bedürfnis zu sagen, ich brauche Kraft in meinem Leben. Ich brauche etwas, um mein Leben zu gestalten oder aushalten zu können. Beide Dinge sind die Wirklichkeit unseres Lebens. Manches erschließt sich erst ab einem gewissen Alter. Ich habe also bis weit, war ich 40 oder so, konnte ich mit solchen Dingen wie, wenn kommt jemand eine Postkarte geschickt mit Bibelworten oder auch anderen guten geistlichen Worten und die sagen, das gibt mir Kraft. Das habe ich immer nicht verstanden. Ich dachte, ja. Und irgendwann in einer Situation, wo ich nicht mehr weiter wusste, dann so einen Bibelvers von einem zu bekommen, das war sogar sehr persönlich, kam zu mir, rannte an der Gebetsgemeinschaft unter Pastoren und sagte mir einen Bibelvers, ohne zu wissen, was meine Situation war, der auf einmal meinen Blick auf Jesus gelenkt hat und in mir eine Hoffnung und die Möglichkeit gegeben hat, den nächsten Schritt zu tun. Das meint doch, das gibt mir Kraft. Die Möglichkeit zu sagen, und mit Gottes Hilfe und in seinem Namen und in seiner Gegenwart gehe ich den nächsten Schritt. Das ist die Frage nach der geistlichen Lehre. Was erfüllt mich so, dass ich diese Welt gestalten kann oder eben auch aushalten kann? Dort, wo es uns gut geht, haben wir mit dem einen zu tun, gestalten. Das andere ist da zu sagen, es gibt Momente, ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal erzählt habe. Bin sehr darauf gekommen, auf diese Gedanken, als mein Vater nach einem Schlaganfall Pflegefall war, 5 Jahre im Pflegebett gelegen. Und dann zu sagen, was ist jetzt das Leben wert? Ich sage es mal ganz deutlich, da kamen ganz liebe Menschen, kenne ich schon lange, Geschwister. Ja, und dann fallen sie so, was hat er denn noch? Ich dachte, Moment, was passiert denn hier? Ist doch immer noch einer, den Jesus liebt, für den Jesus gestorben ist. Jesus sagt, ich bin der, der dein Leben ausfüllt und der dir Sinn gibt. Nicht das, was du tust, sondern dass du Kraft hast, die Situation in seinem Namen anzunehmen und zu sagen, und hier bin ich für dich. Ich bin mit dir zusammen. Wenn Jesus vom ewigen Leben redet, wenn Johannes davon erzählt, dann ist im Johannesevangelium Kapitel 19, in dem Gebet von Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Erkennen heißt dieses Zusammensein, dass Gott in meinem Leben drin ist und dass er die Kraftquelle ist, die Dinge auch anzunehmen und auszuhalten. Nicht unbedingt der nur gesund macht, sondern der tief im Inneren die Kraft gibt. Und spannend ist das ja, wenn man Menschen besucht, die sehr krank sind. Und manchmal ist das dieses Überwältigende, da gehst du hin und denkst, du musst jetzt die Leute trösten. Und du kommst getröstet von denen wieder. Das ist für mich absolute Höhepunkte. Weil sie erkannt haben, ja, ich bin Gottes Kind. Die Wunder sind nur Zeichen, Hinweise, da geht es lang, zu etwas wesentlich Wichtigerem, Größerem. Und dann kommt die andere Frage. Ja, wie können die Lehre gefüllt werden? Die Leute sagen, Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Was muss ich denn dafür tun, dass mein Leben erfüllt ist? Dass diese Kraft, diese Liebe, diese tiefe Ruhe und der Friede in meinem Leben da ist. Und die Leute kommen ganz schön, ne? Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und sagen, wir müssen noch was machen. Und dann sind die Dinge, ne? Ich provoziere jetzt mal, da muss ich doch einfach mehr Bibel lesen. Da muss ich Jesus mehr dienen in meiner Gemeinde und drumherum. Und dann sind die Gebote. Und das ist ja alles nicht falsch. Wir haben es ja hier mit Leuten zu tun, die tief im jüdischen Glauben verwurzelt waren, dass ich mal mit den Pharisäern befasst. Ich liebe Pharisäer, das muss ich auch so sagen. Ne? Pharisäer sind die Frommen des alten Israels. Was ich aber schon mal nachgedacht habe, ne? Die Pharisäer waren die Reste einer Erweckungsbewegung von ungefähr vor 300 Jahren. Ja, 300 Jahre vor Christus, nach dem Zerfall des großen griechischen Imperiums, ging so als Alexander gestorben ist, auf seinem Feldzug, dann zerfiel dieses Reich und Palästina und andere Umgebungen hat ein Mensch namens Antiochos Epiphanes unter seinen Nagel gerissen. Ist auch ein interessanter Name, ne? Antiochos, der erschienen ist. Ne? Wer das von sich sagen kann, ich bin der, der erschienen ist. Da hast du was erreicht. Ne? Und der macht im jüdischen Tempel all das, was die jüdische Volksseele zum Kochen bringt. Der lässt dort auf dem Altar Schweine schlachten, stellt griechische Götterfiguren auf, ne? Und dann kocht das so richtig hoch. Und dann steht einer auf, Judas Makkabäus. Händel hat ein tolles Oratorium darüber geschrieben. Ihr könnt es lesen in den Apokryphen. Spannend, ne? Habe ich so zwischen 12 und 13 nachts gelesen. Ne? Das ist fast wie Winnetou. Und da steht einer auf und sagt, so geht es nicht weiter. Das Interessante ist bei dem Judas Makkabäus, in der einen Seite in der Hand das Schwert, in der anderen die Schrift. Sie sagen, wir brauchen nicht bloß, dass die Feinde weg sind, sondern wir brauchen eine Erneuerung, um mal mit Helmut Kohl zu sagen, eine geistig-moralische Erneuerung dieser Zeit. Wir brauchen das, wir brauchen die Umkehr. Also wenn man von den Älteren erinnert, 1988, 100 Jahre Gnadau, Zukunft durch Umkehr. Ja genau, die haben gesagt, das brauchen wir und die können wirklich die Griechen aus dem Land vertreiben. Makkabäer erzählt uns das. Und da passiert auch etwas von einer geistlichen Wende. Würden vielleicht heute sagen, so etwas wie Erweckung. 300 Jahre später entdecken wir die politischen Nachfolger in den Königen Herodes. Die haben dann in diese Sippe eingeheiratet. Und die geistlichen Erben, die entdecken wir in den Pharisäern. Menschen, die davon ausgehen, sagen, ne, wir brauchen diese Umkehr zu Gott, die es ganz gut meinten und die sagen, wir müssen das, wir müssen die Gebote halten. Unbedingt. Gar nicht nur äußerlich. Ne? Unter uns ist manchmal so, die Pharisäer, das sind alles die so äußerlich. Nein, die haben das von Herzen gesagt. Die haben zweimal in der Woche gefastet, Montag und Donnerstag. Warum? Weil an einem Montag ist Mose nach ihrer Überlieferung auf den Sinai gegangen und am Donnerstag heruntergekommen mit den Geboten. Er sagt, wir müssen uns vorbereiten, Gottes Wort in uns aufnehmen. Und dann merken sie, es reicht nicht. Wer so ein bisschen nachdenken will, Nikodemus-Gespräch, Johannes 3, der sagt, und, wie bekomme ich jetzt das wirklich? Ich mache das alles. Die haben den Zehnten gegeben von Dill und Minze. Ne? Wir lächeln immer darüber. Die sind tatsächlich nicht mit dem Säckchen Gewürzkräuter da in den Tempel gegangen. Ja? Die haben das ernst gemeint. Und ich finde das hochachtungsvoll. Das ist jetzt nicht übertrieben zu sagen. Ja? Die haben gesagt, Gott hat gesagt, den Zehnten von all deinem Einkommen. Also haben die sich einen Garten angeguckt, zu sagen, was werde ich denn dieses Jahr alles ernten. Das haben die umgerechnet. Und dann davon den Zehnten haben sie abgezogen und der kommt in den Tempel, weil ich will zur Ehre Gottes leben. Und merken, es reicht nicht, es bleibt eine Leere zurück. Warum eigentlich? Dass wir Gottes Werke wirken. Das ist nicht der Vorwurf von Jesus, der sagt, ihr macht alles falsch. Der sagt, ja, genau. Natürlich müsst ihr euch auf Gott einlassen. Jesus sagt aber, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Diese einfache Sache zu sagen, zu glauben. Ich habe gestern in Berlin war eingeladen zu einem Frauenfrühstück. Das war eine ganz neue Erfahrung. Ne? Also, ja, also nicht Berlin, aber Frauenfrühstück. Ne? War schon lecker. Das Thema, was ist Glauben? Ich finde, als Gemeinde Jesu müssen wir den Begriff ganz neu uns verinnerlichen. Was ist denn Glauben? Glauben ist nicht ein Fürwahrhalten. Alle anderen rings um uns herum, die halten Glauben für ein Fürwahrhalten. Ne? Wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann ist für die klar, der ist nicht ganz dicht, weil der hält Dinge für richtig, die für jeden bewiesen sind, dass sie falsch sind oder dass sie nicht so sind. Ne? Das ist so. Und mal abgesehen davon, an was glauben wir? Sagen, was tust du, wenn du glaubst? Was ist denn das für eine Tätigkeit? Also wenn ich sage, meine Frau backt einen Kuchen, da hat jeder von euch ein Bild im Kopf, was sie da machen könnte. Ne? Irgendwas mit Mehl und Milch und am Umrühren oder eine Form in den Ofen schieben. Ne? Hat jeder sofort eine Handlung vor Augen. Welche Handlung ist das, wenn du sagst, ich glaube? Was macht denn da jemand? Der lässt sich ein, er fängt an zu vertrauen. Er beginnt damit, mit etwas anderem zu rechnen. Er verlässt sich. Das ist für mich das stärkste deutsche Wort. Ich verlasse mich. Habt ihr schon mal ausprobiert? Also ich meine jetzt nicht, dass ihr außer euch seid. Das ist eine andere Übung. Die kriegen wir hin. Aber ich verlasse mich, ich gehe von mir und meinen Möglichkeiten weg und rechne nur noch mit den Möglichkeiten eines anderen. Das ist eigentlich eine tiefst demütigende Erfahrung. Aber genau das ist dieser Glaube, dass ihr glaubt an mich. Mal auch ein paar Symbole. Dass ihr euch führen lasst von Gottes Geist durch sein Wort. Ich sage, ich vertraue dir so sehr, dass ich das jetzt tue, was du mir sagst. Nicht ich erfülle ein Gebot, sondern ich vertraue dir, dass du es gut meinst und ich tue das. Kann man am Gebot festmachen? Mach das gern am letzten Gebot, so ein bisschen reformierte Prägung. Ja, du sollst nicht begehren. Einfaches Deutsch, du sollst nicht neidisch sein. Eigentlich hat niemand um mich herum etwas davon, wenn ich dieses Gebot nicht beachte. Damit ruinierst du dich selber. Ne? So gelb und grün vor Neid werden, damit machst du dich selber kaputt. Und Gott sagt, ich will das nicht. Vertraust du mir, dass das, was ich dir anvertraue, für dein Leben reicht? Das steckt in diesem Gebot. Nicht eine Grenze zu sagen, ja, nicht weiter, sondern der Wegweiser zu sagen, das ist der richtige Weg. Das ist dieses Glauben, dieses Vertrauen. Lässt du dich darauf ein, dass Jesus der ist, der ein Leben ausfüllt, der mit dir Gemeinschaft hat. Ne? Heute Nachmittag fahren wir in Leipzig miteinander Abendmahl und zu sagen, ne, im Abendmahl feiere ich die Gemeinschaft mit Jesus. Diese Freude, dass er mich angenommen hat, mir vergibt und mit mir gemeinsam leben will, das feiere ich. So kann diese Leere gefüllt werden, indem ich mich verlasse, mein Tun, sondern auf Jesus vertraue und zu sagen, ich vertraue dir. Dietrich Bonhoeffer hat einen ganz spannenden Satz gesagt, nur der Gehorsame glaubt und nur der Gläubige gehorcht. Absolut spannender Satz. Glauben heißt, ich verlasse mich darauf, ich mache es jetzt einfach. Und in dem wirst du merken, das füllt mein Leben aus. Weil das ist ja das Problem. Zu allen anderen Religionen und religiösen Tatsachen. Christsein ist keine Zuschauererfahrung. Ich kann so viel wissen. Ich kann so viel hören. Aber irgendwann muss ich sagen, jetzt gehe ich den ersten Schritt. Woher weiß ich das? Dass die Möglichkeit ist. Die sagen, gib uns ein Zeichen. Gib uns einen Beweis. Unsere Väter hatten den Beweis. Ich habe leider kein schöneres Foto von Manna gefunden. Ich habe immer gesucht, aber das haben die nicht fotografiert. Das war für die der Beweis. Ne? Also Mose führt sie aus Ägypten oder ne? Immer dieses Rummaulen und Rummurren und dann gibt Gott ihnen das Manna. Was auch immer das ist. Manna heißt nichts anderes als, was ist das? Also sie haben 40 Jahre, was ist das gegessen? Und eigentlich brauchen wir genau sowas. Und sagen, vielleicht haben wir das ja gestern erlebt. Und dann hätten wir das genauso wie Mose auch weitere 40 Jahre. Jeden Morgen, ich muss nichts mehr tun, Jesus ist da und dann gibt es genug Brot. Und Jesus sagt, nee, nee. Wer weiß ich das? Ich bin das. Ich bin der, den du brauchst, mitten in deinem Leben. Jesus, der auferstanden ist und jetzt gegenwärtig ist. Angefangen auch mit der Frage zu sagen, wie ist es, wenn Jesus weg ist? Ist Jesus wirklich weg? Oder bin ich nicht da? Die Frage kannst nur du beantworten. In den Momenten, wo ich denke, Jesus ist nicht da, er hat gesagt, er ist gegenwärtig. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und dann ist nicht die Frage, ob ich das erlebe oder nicht, sondern ob ich mich darauf einstelle. Aber ich sage, und ich vertraue darauf, du bist jetzt da. Dort, wo ich in der Schule bin, dort, wo ich arbeite, dort, wo ich allein zu Hause bin, du bist jetzt da. Ich lebe bewusst in der Gegenwart meines Herrn und Heilands. Diesen Schritt braucht Jesus. Ja, und dann die Frage, was ist dran? Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und die haben es immer noch nicht verstanden. Jesus sagt, es geht nicht um die Mittel. Es geht um euch. Nochmal das Bild vom Anfang. Ah, ich mag das mit dem Brot. Sie sagen, das, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sagt er, gibt es zwei Möglichkeiten, um das in mein Leben hineinzubekommen, in die neue Woche. Das eine heißt Glauben. Und Glauben heißt, ich unterstelle mich dem. Ich höre auf mit meinen Möglichkeiten. Ich rechne damit, dass Jesus da ist und dass er mich ausfüllt, mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ich finde es so schön, wenn Jesus, wenn Johannes es so schildert, wer an mich glaubt, den wird nie wieder hungern und wer zu mir kommt, den wird nie wieder dürsten. Erzählt eine Sache von zwei Seiten. Das eine ist das Glauben, dieses Vertrauen zu sagen, ich hänge jetzt alles da dran und sage, Jesus, ich gehöre dir und füll du mich aus. Und ich komme zu dir. Vielleicht ist das genau das, was Christsein meint. Immer und immer wieder zu Jesus kommen. Aufhören zu sagen, ach, ich werde dann irgendwann besser und stark. Nein, ich komme zu Jesus. Und der füllt mich aus mit dem, was ich brauche. Das ist immer ganz spannend zu sagen, nee, jetzt müssen wir noch ein paar Texte aus dem Johannesevangelium lesen. Auf einen weise ich mal hin, das ist Johannes 15. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren sehr viel in verschiedenen Kreisen, auch selber, mit Johannes 14 bis 16 befasst. Warum? Einige unserer Kreise sagten, wir müssen mal drüber nachdenken, wie ist denn das, was sagt die Bibel über Heiligen Geist? Das ist in Gemeinschaften immer ein interessantes Thema. Und da habe ich gedacht, was machen wir denn? Und also, was sagt denn Jesus? Was sagt Jesus über den Heiligen Geist? Kannst du nachlesen, Johannes 14 bis 16. Dort steht das Wesentliche drin. Er ist der, ne, Gottes Geist ist der, der die Welt die Augen auftut. Über was? Über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, Jesus sagt, wo Gottes Geist wirkt, wirst du merken, in meinem Leben ist was nicht in Ordnung. Das ist Wirken des Geistes Gottes. Und zwar nicht so, dass er sagt, und dann kannst du irgendwo hoffnungslos sein. Nein, und mich hinweist auf Gerechtigkeit, dass Jesus gestorben ist, dass ich an ihn glauben kann. Und dass das Gericht stattgefunden hat über Sünde in dieser Welt am Kreuz auf Golgatha. Und dass genau dieser Neuanfang in meinem Leben passiert, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Oder so sagt der Heilige Geist, der wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Dort, wo ich mich beschäftige mit seinem Wort und wo das in mein Denken zutiefst hineingeht, das ist Wirken des Heiligen Geistes. Und er wird mich verherrlichen, mich groß machen. Selber nachlesen. Das Bemerkenswerte ist, dass zwischen Kapitel 14 und 16 Kapitel 15 liegt. Das ist jetzt, ja, okay. Ja, was ist Kapitel 15? Die meisten Menschen kennen das. Das ist die Sache mit dem Weinstock. Und ich sage, weißt du, wie Gottes Geist in deinem Leben wirkt, wenn du in der Verbindung mit mir bist? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun merke ich bei vielen Christen, die gucken ständig auf die Frucht. Was ist denn in meinem Leben an Frucht? Und dann stellen wir fest, meine Frucht, die sieht manchmal nur so aus wie ein bisschen verschrumpelte Weintrauben halt. Und dann tief unglücklich, müssten viel mehr. Und ihr sagt, nee, halt. Das ist die falsche Richtung zu gucken. Guck mal nicht auf die Frucht, sondern guck bitte auf die Verbindung. Dort, wo der Ast im Baum ist, hast du diese Verbindung. Weil von einem normalen, gesunden Baum, von einem gesunden Ast, ne, die meisten von euch, die einen Garten haben, mich hat dieses Schicksal noch nicht ereilt, ist jedem klar, ein normaler, gesunder Baum, ich staune da nie drüber, dass da im August Äpfel dranhängen. Das ist normal, das gehört sich so. Wenn der Baum gesund ist, muss der Frucht bringen. Wenn der keine bringt, dann muss ich sagen, was ist jetzt hier passiert? Und ihr sagt, genau, du musst gucken auf die Verbindung, auf das Zusammensein mit mir. Wo du die pflegst, dort wird Gottes Geist, sein Wirken, dein Leben hineinkommen und durch sein Regieren Früchte wachsen lassen. Ohne dass du das merkst. Die sind auch nicht für dich da. Die Früchte sind eigentlich eine Möglichkeit, dass es neue Bäume gibt. Ja, also wir haben das heute alles ein bisschen versaut, ne? Also mit Weintrauben ohne Kerne. Also meine Töchter mögen keine Weintrauben mit Kerne, ne? Deswegen kaufen wir ohne. Aber das ist eigentlich blödes Zeug, ne? Das ist völlig unpraktisch. Normalerweise sind in diesen Weintrauben die Kerne, damit es neue Weinstöcke gibt. Das mal hineinzusetzen, dort, wo ich Gott in meinem Leben hineinreden, regieren lasse, wo ich ihm so vertraue, dass ich ihm gehorche, da wachsen Früchte, die im Leben der anderen Menschen der Same sind, dass dort ewiges Leben entstehen kann. Das fasziniert mich. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mir so vertraut und wer zu mir kommt, die Verbindung hält, dort entsteht es. Durch die Kraft, ein Leben zu gestalten und auszuhalten. Und dann wird dieses Leben zum Samen für ewiges Leben in andere Leben. Und das fasziniert mich. Wozu brauche ich Jesus? Dass mein Leben ausgefüllt ist, dass diese Leere endlich aufhält. Und dass mein Leben Frucht bringt. Frucht, die ich vielleicht erst in der Ewigkeit sehe. Aber das ist nicht schlimm. Aber dass mein Leben fruchtbar und nicht furchtbar ist. Nur Buchstabendreher. Und ihr sagt, genau das ist das. Das ist eure tiefe Sehnsucht. Und ihr begebt euch immer bloß mit allen Äußerlichkeiten. Nee, sucht die Verbindung zu Jesus. Das ist das Interessante. Und das ist das, was ein Leben ausfüllt. Und es beginnt immer dort, wo Menschen anfangen zu sagen, Jesus, ich komme zu dir. Und ich öffne dir mein Herz. Ich lasse dich rein und rede über die Dinge in meinem Leben, die dort sind, über die wunderbaren Dinge, über die Dinge, über die ich mich freue und auch über die anderen Dinge. Und ich gebe sie dir und lass dich kümmern. Bitte füll du mich aus. Ewiges Leben heißt, der Himmel erfüllt mein Herz. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du in diese Welt hineingekommen bist, dass unser Leben von Ewigkeit erfüllt ist. Danke, dass es bei dir nicht einfach um Wunder geht, sondern darum, dass ein Leben fruchtbar wird, erfüllt von dir, von Kraft. Du weißt, wo jeder von uns Kraft in der nächsten Woche braucht. Die Dinge, die uns Gedanken machen, manche Dinge, vor denen wir uns fürchten. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du dort hineinkommst und dass du uns das Wort sagst, durch deinen Geist, was uns den nächsten Schritt tun lässt. Dass uns das Wort sagst, was uns hilft, einfach geduldig zu warten auf dein Handeln. Herr, verändere du uns, dass Menschen an uns etwas sehen können, was du in einem Leben machst. Danke, dass wir dir all die Dinge hinlegen dürfen, die unser Leben bewegen, dass du daran interessiert bist. Und danke, dass du uns ein Gebet gegeben hast, dass wir reden können, dort, wo uns die Worte fehlen. Deshalb beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.